ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und auch heute wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo Anja.
Hallo Malte.
Anja, auch 4 Wochen danach, das war ja während deiner segensreichen Zeit des Urlaubes, die auch immer noch wieder angezweifelt worden ist, wie ich gelesen habe. Aber lassen wir das einfach mal, gegen Verschwörungstheorien kann man nichts machen.
Gewerkschaftliches Recht, was soll ich machen?
Ja. Also das Gespräch mit Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund polarisiert immer noch. Auf den und seinen Vater müssen wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber vorher eben 3 Einwürfe. Herr und Frau Broich schreibt uns.
Genau, mit Interesse verfolge ich Ihren Podcast, dankeschön, sehr interessant und informativ. Ich möchte Sie bitten, den Wahrheitsgehalt der Aussage von Herrn Siegmund einzuordnen, indem er behauptet, hunderttausende Fachkräfte seien aus Deutschland ausgewandert. Gibt es da entsprechende Zahlen, auch die Motive betreffend? Das fragen Herr oder Frau Broich.
Naja, da hat der Mediendienst Integration was zusammengetragen. Der beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes sowie des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Und dann nehmen wir einfach mal das Jahr 2024 raus. Das kann man dann hochrechnen. Also 2024 wanderten demnach knapp 90.000 Deutsche mehr aus, als zurückkommen kamen. Das heißt also, Deutschland verlor 90.000 Deutsche. Die beliebtesten Zielländer waren die Schweiz, Österreich, die Vereinigten Staaten und Spanien. 3/4 der befragten Wegziehenden hatten einen Hochschulabschluss, also High Potentials. Soweit liegt Ulrich Siegmund ganz richtig. Aber jetzt, und jetzt kommt eben der Unterschied zur AfD-These, diese Leute hat man natürlich gefragt oder einen Teil von ihnen repräsentativ, warum sie denn eigentlich gegangen ist. Und da haben die gesagt, wir sind nicht gegangen, weil es hier so furchtbar ist. Nur jeder 6. gab an, unzufrieden mit dem Leben in Deutschland zu sein. Genauer gesagt 17%. Nur zum Vergleich, 2015 waren es noch 41%, die Unzufriedenheit mit dem Leben in Deutschland angegeben haben. Jetzt also nur noch 17% nach einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus dem vergangenen Jahr. Also das Leben in Deutschland scheint besser geworden zu sein, glaubt man zumindest dieser Studie. Und die meisten gaben ihm als Begründung an, wir sind gegangen, berufliche Gründe bei einem selbst oder dem Partner oder der Lebensstil, der im Ausland angenehmer sei. Das der Faktenblock zur These von Ulrich Siegmund.
Dazu noch ein bisschen Ich-Empirie. Ich bin ja jetzt 60, ich werde nicht müde, es zu betonen. Und ich habe jetzt mehrere Bekannte oder Freunde oder aus dem Kollegenkreis, die jetzt wieder zurückkommen. Das hat viel mit dem Gesundheitssystem bei uns zu tun, über das wir uns ja auch in Teilen zu Recht, vollkommen zu Recht aufregen. Aber es scheint doch bei Weitem nicht so schlecht zu sein, wie wir es reden. Ja? So, ich mache mal weiter. Wir haben noch mehr Post bekommen, und zwar von Friedhelm aus Plauen. Der schreibt, Herr Siegmund ist für viele nicht nur im Osten ein echter Hoffnungsträger, sehr intelligent, rhetorisch brillant, umgänglich. Ja, ein gehöriger Schuss Polemik und Populismus gehören auch dazu. Die Dunkelstellen seiner AfD nimmt man zwangsläufig in Kauf, in Klammern Nähe zu Russland, China, undichte Stellen in Richtung Rechtsextremismus, denn die Not ist groß. Der MDR-Moderator, also du, Malte, will Herrn Siegmund in die Enge treiben, das gelingt ihm nicht, argumentativ schon gar nicht. Etwas schäbig und nicht untypisch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Friedhelm aus Plauen. Man kann es aber auch anders zusammenfassen und eigentlich kaum schöner, wie das vor ein paar Wochen schon die Kollegin Denise Peikert von der LVZ und der Sächsischen Zeitung getan hat, und zwar kurz nach Erscheinen des Podcasts. Ich zitiere mal, der immer hörenswerte Podcast Wahlkreis Ost vom MDR hat Ulrich Siegmund zu Gast. Das Gespräch ist maximal interessant, auch als Beleg, wie sehr man sich im Klein-Klein verkämpfen kann, wenn man im Grundsatz einfach nicht vom selben ausgeht. Tja, also, das ist der Blick zurück. Der Blick nach vorn, und da sind wir eben schon wieder bei Ulrich Siegmund, das drängt sich hier wirklich jedes Mal durch die Tür. Dieses Mal kommt er zusammen mit seinem Vater. Es müsste ja eigentlich inzwischen jeder mitbekommen haben, wie einige bei der selbsternannten Alternative ihre Mitarbeiter rekrutieren. So bekam beispielsweise der schon erwähnte Vater von Ulrich Siegmund einen mit über 7.700 Euro pro Monat dotierten Job im Büro eines AfD-Bundestagsabgeordneten, obwohl Siegmund Senior vorher nicht unbedingt als Politikwissenschaftler, sondern eher als Ingenieur aufgefallen war. Und das ist eben kein Einzelfall. Ich habe beim Kollegen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung bei seinen Tweets auf X eine sehr schöne Grafik gesehen, bei der man sich die ganzen Überkreuz-Job-Konstruktionen der Rechtsaußen und vermeintlichen Kämpfer gegen die Korruption der Altparteien anschauen kann, um mal diesen Duktus zu übernehmen. Also bei X einfach den Kollegen Eichle suchen und dann kann man sich das anschauen. Fragen wir den Politikwissenschaftler Christian Stecker, der mir hier gegenüber sitzt. Nach diesen ganzen Überkreuzbeschäftigungen, nach diesen ganzen komischen Anstellungen, nach dem ganzen Geld, was da hin und her geschoben worden ist, nach dem Ganzen, wo man denken könnte, jetzt bedient sich auch die AfD schamlos an unserem System, war es das mit der absoluten Mehrheit in Sachsen-Anhalt?
Das war auf alle Fälle nicht hilfreich, weil nach oben hin wird die Luft relativ dünn. Es war auch kein herber Schlag ins Kontor. Erste Umfragen zeigen ja, dass nur etwa so 20% der AfD-Wähler das relativ kritisch sehen. Da wird dann viel auch im eigenen Lager rationalisiert. Das wäre eine Propagandakampagne oder die anderen machen das auch. Aber es geht für die AfD ja auch ausgerechnet in Sachsen-Anhalt jetzt darum, wirklich noch die 3-4 Prozentpunkte vielleicht unter Wechselwählerinnen und Wählern einzuholen, die dann für die absolute Mehrheit gereichen würden. Und dafür ist das auf alle Fälle nicht hilfreich, weil die haben natürlich nicht dieses Lagerdenken und machen sich dann die Erklärung von Ulrich Siegmund zu eigen, die ja auch gar nicht so plausibel sind.
Aber da sind wir doch bei der klassischen Doppelmoral, oder?
Für die AfD ist es insofern besonders problematisch, weil sie sich ja immer als der große Saubermann gerierte, der im Gegensatz zu den Altparteien eben nicht nur das Volk ausbeutet, sondern für das Volk arbeitet. Und man sieht ja auch innerhalb des rechten Lagers, also des neurechten Lagers auch, dass das sehr kritisch gesehen wird. Also Götz Kubitschek hat sich von dieser Praxis sehr stark distanziert und sprach sogar davon, dass da Tünchen nicht reicht, sondern dass man aufräumen müsse. Und hier geht jetzt, glaube ich, rutscht jetzt einigen auch das Herz in die Hose, dass sie eben ihre Hoffnung in Sachsen-Anhalt gelegt haben, dass man hier wirklich mal den Ministerpräsidenten stellen kann, was ja wirklich eine Machtperspektive für eine Partei ist, die alle anderen Machtperspektiven aufgegeben hat, also sich auch in eine Koalition mit der CDU beispielsweise zu fügen. Und das sieht man jetzt durch die Hände rinnen. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind relativ früh dran. Bis September fließt noch viel Wasser die Saale runter. Und vieles könnte vergessen sein, aber wir wissen natürlich auch nicht, was jetzt noch so rauskommt.
Es geht ja so weit, dass der Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern sich schon von Ulrich Siegmund und seinem Landesverband hier distanziert, weil er eben auch merkt, das geht in eine Richtung, in die man es gar nicht haben will. Anja, was hörst du in Berlin? Eine gewisse Schadenfreude bei den anderen Parteien?
Naja, es ist ja, mag sein, dass man irgendwie sagt, siehst du, so sind die. Wir dürfen nicht mal einen Kuli annehmen und die stellen da über Kreuz ihre Verwandten ein. Aber man spürt natürlich auch, dass das quasi die Sympathien für die AfD so verfestigt sind und auch sozusagen wie so ein Catch-22, ja, also so ein in sich geschlossenes System bilden, dass das im Moment, sagen wir mal, für die Umfragen noch nicht so richtig durchschlägt. Ich bin da aber auch gespannt. Ich glaube, es ist eigentlich interessant, dass Leute nicht erwarten, dass eine Partei, die sie vertreten soll, anständig sein soll. Aber ich finde es wirklich, ich würde mich richtig schämen als AfDler. Und was ich hier aus der Bundespartei gehört habe, also eine Kollegin von mir covert ja die Partei, auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch ein bisschen sehr unangenehm. Dafür sind wir nicht angetreten und so weiter. Es ist halt eine Partei, die in ihrer, sagen wir mal, die eine starke Sogkraft so Richtung wir nehmen, was wir kriegen können, haben. Und das wird aber unter der Wählerschaft eher so als, na wieso, extra clever, ja, so verbucht. Und das checke ich nicht. Also da Ich sehe es, aber ich kann es nicht begreifen.
Aber sind wir nicht bei so einem Fall, es fällt einem eigentlich doch viel schwerer auf die Füße, wenn man schon moralisch aufgeladen durch die Gegend rennt und allen anderen Korruption vorwirft bei jeder Gelegenheit und dann legt man selber so eine Performance dahin? Das ist doch eigentlich, da ist man ja fast schon sprachlos.
Ja, aber es ist ja auch tatsächlich so. Also es wird sozusagen auch den Überbringern der Botschaft nicht mehr richtig geglaubt. Ja, es wird irgendwie sozusagen günstig angenommen, dass die Leute, die hier ihre Verwandtschaften bis ins dritte Glied irgendwie versorgen, dass die irgendwie schon gute Gründe haben werden, ja, weil sie halt jemandem vertrauen können. Das hat, glaube ich, Ulrich Siegmund gesagt. Ich finde das beschämend. Also ich finde, also nicht, dass ich mich schäme, aber es ist sowas, das ist insgesamt die politische Klasse in diesem Land, ja, wird dadurch desavouiert.
Aber es ist natürlich noch nicht trumpistisch, ne? Also Trump würde sich hinstellen und sagen, Ich mache das, weil ich das machen kann und lasse mir Flugzeuge genau. schenken und Meme-Coins und werde darüber reich genau. und bereichere mich durch mein Staatsamt. Also Sigmund versucht ja in der Vorwärtsverteidigung zu sagen, uns bleibt ja nichts anderes übrig, weil wir vertrauenswürdiges Personal brauchen und das nicht anders bekommen. Nur dann hätte ich mich als Ulrich Sigmund schon relativ früh stolz mit TikTok mit meinem Vater gezeigt und stolz darauf verwiesen, dass mein eigener Vater jetzt die Sache der Partei hier im Bundestag vertritt und dass er darauf wahnsinnig stolz ist. Also Transparenz gab es da ja nicht.
Genau, da haben Sie recht. Genau. Also die Vorwärtsvolte wäre es gewesen, ist es aber nicht. So ist es halt so ertappt. Ne? Aber sag mal, Malte, möchtest du nicht mal erklären, wer hier gerade mit uns spricht?
Ja, das hätte ich jetzt schon gemacht. Ich hatte überlegt, ob ich noch die Pointe mache. Als Katholik bin ich natürlich Doppelmoral gewöhnt und kenne mich damit sehr gut aus. Aber zurück zum Skript. Das steht nämlich hier auch, das trage ich jetzt kurz vor. Die Stimme, die wir gehört haben, habe ich schon gesagt, gehört Christian Stecker, formal korrekt Professor Dr. Christian Stecker, leitet den Arbeitsbereich Politisches System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme an der Technischen Universität Darmstadt. Da wird jetzt vielleicht manch einer schon wieder aufstöhnen. Jetzt kommt also wieder irgendein Wessi vorbeigelaufen, will uns die Welt hier erklären, gerade wie es in Sachsen-Anhalt ist. Machen wir es kurz. Wir sitzen hier nicht nur im Funkhaus des MDR in Halle und wer sehr aufmerksam zugehört hat, konnte auch eine leichte dialektalische Färbung der hiesigen Region hören. Das ist nämlich hier Ihre Heimatstadt, Herr Stecker. Sie leben hier, Sie pendeln nur ins Hessische, beglücken also quasi den Westen. Sie sind Sachsen-Anhalter durch und durch und eben, deshalb auch so engagiert, Ulrich Sigmund wäre auch Ihr Ministerpräsident.
In der Tat.
Gleichwohl der Süden Hessens, früher Tiefrot, Stammland der SPD, hatte lange einen grünen Oberbürgermeister, da wo Sie arbeiten, in Darmstadt, klare Mehrheit links der Mitte. Und jetzt stelle ich mir folgendes Bild vor, da sitzt also der Ossi an seinem Lehrstuhl, schleudert in einem in der kommenden Woche erscheinenden Buch der versammelten Wohlfühllinken entgegen, reißt die Brandmauer zur AfD ein, braucht kein Mensch, macht mit denen Politik, wenn es passt. Mit der These, Brandmauer weg, ran an die AfD, haben sich richtig Freude gemacht an ihrem Lehrstuhl, oder?
Sie schieben natürlich gleich den blauen Elefanten vor das eigentliche Argument. Also ich werfe ja eigentlich ein Argument dem oder versuche es der gesamten Politik entgegenzuwerfen. Und ich habe das auch schon 2012 gemacht. Bildet nicht mehr nur Koalition, schließt euch nicht mehr ins Koalitionskorsett, zwingt euch zu Kompromissen, die ihr euren eigenen Wählern dann auch nicht mehr verkaufen könnt, sondern versucht in einzelnen Themen zu schauen, wer mit wem hier Profil schon zusammenarbeiten könnte. Seid flexibel, verbindlich. Außerhalb des Koalitionskorsetts bildet flexible Mehrheiten. 2012 wäre das eine Geschichte gewesen. Die SPD macht mal links mit der Linken, mal rechts mit der Union. Und heute ist es eine Geschichte über die Union. Die macht mal links mit SPD, Linken und Grünen. Und die macht eben auch mal rechts mit der AfD. Und dieser blaue Elefant, die AfD verstellt jetzt so ein bisschen dieses Argument, was aber kein inhaltliches Argument ist im Sinne von, ich will linke oder rechte Politik, sondern ein prozedurales Argument. Wie machen wir fair demokratische Politik miteinander, wo wir alle so furchtbar zerstritten sind über zahlreiche Themen?
Anja, das ist jetzt genau die Stelle, an der ich mich jetzt einfach mal ein bisschen zurücklehne, weil ich genau weiß, das Aber führst du schon im Munde.
Ja, ich höre das aber schon im Munde. Ich hatte das Vergnügen, schon mal in Ihr Buch reinlesen zu dürfen. Vielen Dank. Ich kann dieser Argumentation, also dieses seid geschmeidig, versprecht nicht zu viel, bleibt quasi an der Sache dran und tut es für die Wählerinnen und Wähler, der kann ich natürlich viel abgewinnen. Und 2012 hätte ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes gesagt, aber jetzt haben wir halt 2026. Ja? Wir haben in den, ich weiß es jetzt nicht ganz offen auf die Zahl genau, aber ich glaube in den Umfragen 25% ungefähr, also jeder vierte Wähler im Bund würde die AfD wählen, laut Umfragen. Wahltag ist nochmal was anderes. In Sachsen-Anhalt sprechen wir von 40%. Das sind ganz andere Verhältnisse. Und wenn ich das mal sagen darf, ich glaube, dass die linke PDS, die sie früher war, ein bisschen eine andere Hausnummer ist als heute die AfD. Also die AfD hat es darauf angelegt, die parlamentarische Demokratie mindestens zu beschädigen. Oder sehen Sie das anders? Vielleicht sollten wir das erstmal klarziehen.
Also bei der AfD, ich halte die AfD ganz klar für eine andere Partei als die Linke, vor allen Dingen was ihr Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie angeht und zum Pluralismus. Ich kann mir nicht ganz so sicher sein, weil Demokratie ja auch dieses Paradox beinhaltet, dass wir immer erst nach dem nächsten friedlichen Machtwechsel wirklich wissen, ob wir noch in einer Demokratie leben. Die AfD spielt mit uns, beziehungsweise mit ihren Kontrahenten auch ein Stück weit ein Sprachspiel, übertreibt maßlos, nähert sich dann an der Empörung. Und in dieser ganzen Vielstimmigkeit von extremen und radikalen Positionen gucken auch immer wieder Dinge raus, wo ich mich frage, ja, sind das Pluralisten oder um es mal so ein bisschen kokett zu sagen, sind das eigentlich demokratisch-pluralistische Ethnopluralisten, die irgendwie eine Vision haben von einem ethnisch homogeneren Volk in der Zukunft, aber bereit sind, das demokratisch auszuhandeln? Oder sind das Menschen, die sobald die 51% einsacken, die anderen 49% radikal unterdrücken und demokratisch ausschließen? Die Frage kann ich, und die können wir alle nicht final beantworten, auch der Bundesverfassungsschutz nicht. Aber das ist ja auch dieser Charme an den flexiblen Mehrheiten. Wir sind ja in einer bestimmten Situation. Wir müssen ja trotzdem Mehrheiten bilden und wir müssen trotzdem alles versuchen, AfD-Wähler eben nicht einfach kategorisch auszuschließen, sondern auch deren legitimen Interessen zu berücksichtigen. Mhm. Und das können wir eher in einer Welt, wo Parteien flexibel miteinander nach einzelnen Themen zusammenarbeiten und abstimmen, als in so einer Koalitionsdemokratie. Weil in einer Koalitionsdemokratie sitzt die AfD, wenn die Brandmauer fällt, in der Regierung und verhandelt eben auch ihre Minderheiteninteressen. Gegebenenfalls mit der Union. Also wenn Sie ein Bild haben wollen, dann säße jetzt Alice Weidel im Bundeskabinett und handelt vielleicht für ein bisschen mehr Sondervermögen, ein bisschen mehr Remigrations raus, weil Koalitionen eben so funktionieren, dass Parteien innerhalb der Koalition durch den Ausschluss der anderen Parteien auch ihre Minderheiteninteressen durchsetzen können.
Herr Stecker, ich habe so viele Fragen zu Ihrem Buch, aber wenn Sie darauf schon kommen, ja, also wenn wir jetzt sozusagen dieses Konstrukt mal nehmen, ja, also die Union macht Politik mit der AfD, ich sage es jetzt mal so ganz allgemein, ja. Ist es nicht genau das Gift, das der Union schon seit längerem angeboten wird, also mit der AfD paktieren, um sich von ihr letztlich fressen zu lassen? Ich weiß, Sie haben jetzt gerade in Frage gestellt, ob die AfD nur so tut oder ob sie es tatsächlich tun würde, ja, und man wüsste es erst hinterher. Aber wir haben ja nun auch, wir leben in einem Land, das auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges errichtet wurde. Also wir haben in diesem Land eine besondere Erfahrung mit Rechtsextremismus und Faschismus. Und deshalb frage ich mich da immer so, ist die AfD wirklich eine Partei, mit der man sozusagen mal ein bisschen was probieren kann?
Also
CDU-Frage, ja. Unionsfrage und AfD, was geht? Genau.
Also wir sind ja sozusagen schon lange nicht mehr bei Wünsch dir was. Ne? Wir haben diese massiv starke AfD. Wir sind uns unsicher darüber, ob sie die Demokratie abschafft, wenn sie mal an die Macht kommt. Aber wir müssen ja trotzdem weiter Politik machen und wir können uns nicht in die übersichtlichen 80er und 90er Jahre zurückbeamen. Und unter dieser Prämisse würde ich sagen, ist der Versuch mit der AfD bei einzelnen Themen, wo man das vertreten kann und auch eben bei einzelnen Positionen Politik zu machen, der das Überleben auch des demokratischen Parteiensystems eher sichert als in einer Koalitionsdemokratie. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Also wir reden ja, oder die Union redet ja ganz häufig davon, dass die AfD ja eigentlich die CDU zerstören möchte. Dieses Vorhaben ist aber nicht nur, um es mal martialisch zu sagen, eine Mordfantasie, sondern das ist auch eine Hoffnung auf Selbstmord, nämlich dass sich die Union ganz konkret jetzt in Sachsen-Anhalt nach den nächsten Wahlen in so eine Allparteien-Anti-AfD-Koalition begibt und sozusagen sich nach links öffnet und dann noch unglaubwürdiger gegenüber rechtskonservativen Wählern wird und dann endgültig die AfD die absolute Mehrheitshürde überspringt, wenn sie das nicht bereits schon tut. Auch innerhalb der Union hat das riesige Zentrifugalkräfte, sozusagen immer nur nach links kompromissfähig zu sein. Und es kann nach der nächsten Wahl auch das Szenario geben, dass es da 3-4 MDLs der CDU gibt, die es einfach satt haben mit Brandmauer nach rechts und die einseitige Aufkündigung einer Brandmauer nach links nicht dulden und dann ihre Mandate mit zur AfD nehmen. Dann haben wir sozusagen durch die Hintertür eine absolute Mehrheit. Wir müssen irgendwie konstruktiv Politik machen und dann doch lieber bei einzelnen Themen schauen, wo passt man zusammen. Zum Beispiel eine Grunderwerbssteuer senken mit der AfD. Das ist nun kein faschistisches Projekt und das wird nun auch nicht dadurch faschistisch, dass AfD-Abgeordnete ihre Hand dafür heben. Also wir haben ja so ein bisschen die Wahl, machen wir nochmal Koalition und dann wahrscheinlich Allparteien Anti-AfD-Koalition oder versuchen wir mal was anderes. Ich gebe aber zu, wir sind ziemlich spät dran.
Weil Sie gerade sagen, also kann man nicht irgendwie so Projektpolitik machen. Nun ist ja die parlamentarische Demokratie eine Kompromissfindung immer. Also ob mit oder ohne Koalitionskorsett. Ja, man muss sozusagen seine Mehrheiten finden. Nehmen wir mal an, jetzt ohne Koalitionskorsett, ja, also so eine diese, wie würden wir es jetzt nennen, pragmatische Regierungsarbeit, ja. wo ist denn da quasi der, wo liegt denn da die Niveau-Limbo-Stange? Ja, also wenn wir von Kompromissen sprechen im politischen Betrieb, dann bedeutet das ja auch, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen was zugesteht oder abhandelt, kann man nennen, wie man will. Und da ist für mich die Frage, wo ist das dann? Also wenn jetzt zum Beispiel, wir sind ja hier beim MDR, die AfD das kriegt, was sie ohnehin schon versprochen hat, dass sie nämlich den Rundfunkstaatsvertrag, Malte hilft mir mal, aufhebt, beendet. Was kann sie da? Keine Ahnung. Das sind natürlich Sachen, okay, da würde man dann sagen, ja gut, wir kriegen mehr Steuergelder, aber dafür lassen wir das mal mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also wo ist die Schmerzgrenze? Das kann man doch gar nicht vorher sozusagen, da kann man sich gar nicht briefen dafür.
Na, die Parteien müssen für sich definieren, wo die Schmerzgrenzen bei einzelnen Themen sind. Und das ist auch ein Riesenvorteil, bei einem einzelnen Thema zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, als pauschal zu sagen, mit dieser AfD geht es niemals, weil dann kommt Ulrich Siegmund mit einem TikTok vom Magdeburger Landtag und erzählt, wie er gerade vorgeschlagen hat, dass wir mal Führerscheinzuschüsse für Lehrlinge verabschieden sollten, weil die sich den Führerschein nicht mehr leisten können. Und die Altparteien das aber niedergestimmt haben. Wie wollen sie das verargumentieren? Und das Problem kaufen sie sich ein über diese Koalitionsdemokratie. Wenn sie sagen, wir haben hier angeboten, Migrationsrecht noch weiter zu verschärfen, was ehrlicherweise gar nicht mehr so einfach ist. Aber die AfD wollte Remigration und damit die Verfassung verletzen. Über diese Brücke konnten wir nicht gehen.
Gutes Beispiel.
Dann definiert die CDU in diesem Falle, und das hätte damals die SPD in der Zusammenarbeit mit der Linken gemacht, für jedes einzelne Thema, wo ihre rote Linie ist. Aber sie hört mit diesem pauschalen Ausgrenzen auf, weil am Ende des Tages müssen wir auch uns immer dran erinnern, Justus Bender hat das so schön auf den Punkt gebracht, was man zur AfD sagt, sagt man auch zu ihren Wählern. Wie man mit der AfD umgeht, so geht man auch mit ihren Wählern um. Ich kann nicht ohne riesige Bauchschmerzen pauschal 40% der Wählerinnen und Wähler im Osten ausschließen.
Ich würde es gerne im Moment mal ordnen. Herr Stecker, Ihr Buch fasst ja quasi Ihre Kernthese zusammen. Es heißt, ohne Koalitionskorsett und Brandmauern, wie flexible Mehrheiten die Demokratie stärken. Also weg aus den festgefügten Mehrheitskoalitionen, die wir eben seit Gründung der Bundesrepublik 1949 haben, hin zu einem lockereren Umgang, weil das Problem ist, glaube ich, oder ist ja vor allen Dingen, haben das ja im Moment konservative Wähler, sie bekommen gefühlt das Gegenteil von dem, was sie gewählt haben. Also die CDU befindet sich quasi in einer babylonischen Gefangenschaft der SPD oder von SPD und Grünen, weil nach rechts keine Mehrheitsbildung durch die AfD möglich ist. Und deshalb haben viele das Gefühl, sie haben zwar bürgerlich konservativ gewählt, aber sie kriegen linksgrüne Politik. Sie haben es eben schon angesprochen. Das Gleiche hatten wir 20 Jahre vorher, als es eine Mehrheit links der Mitte im Bundestag gegeben hat, aus SPD, Grünen und Linkspartei, die aber auch zusammen nicht koalitionsfähig waren. Und da hat damals der linke Wähler eben bürgerliche Politik bekommen, die er gar nicht haben wollte. Und jetzt sagen Sie, das müssen wir insofern ausbrechen, um mal vielleicht zur These zu kommen von diesem etwas, wenn wir jetzt bei der AfD, laufen wir vielleicht Gefahr, uns gleich wieder zu verfransen. Aber wenn wir das Ergebnis von 2005 nochmal nehmen, Rot-Grün plus Linkspartei hat eine Mehrheit. Man hat es nicht gemacht, weil man, wenn man, das war die Argumentation der Sozialdemokratie damals immer, wenn wir mit der Linkspartei eine Regierung bilden, dann müssen wir aus der NATO austreten und im Grunde genommen marschiert Moskau hinten durch die Tür rein. Gleichwohl hätte man die Sozialpolitik viel stärken können. Da sagen Sie jetzt also, okay, in so einer Situation machen SPD und Grüne Sozialpolitik mit der Linkspartei und die NATO kräftigen sie mit der CDU. Wie soll denn sowas praktisch laufen? Denn das hieße ja, dass da Partner miteinander regieren, die gegeneinander abstimmen. Also dann würde auf einmal da jemand gegen den anderen stimmen. Also das
wer
ist,
führt?
Genau, wer führt? Also ich meine, ich würde mich auch bedanken, wenn meine Frau in meiner Ehe auf einmal mit dem Nächsten, Sie wissen schon, aber das passt natürlich auch als Vergleich gerade nicht, merke ich.
Aber war ein Versuch.
Also Sie haben völlig recht, das klingt völlig wild, aber auch nur für deutsche Ohren, weil wir seit 1949 nichts anderes machen und das mittlerweile verklären, als wäre das irgendwie natürlich gegeben und vielleicht sogar grundgesetzlich vorgeschrieben. Das ist es alles nicht. Wenn ich mal den Spieß umdrehe, wenn ich mit einem dänischen Kollegen darüber spreche, dann kam der nach Wahlen immer und hat gesagt, Christian, ich finde das wahnsinnig interessant, ihr wollt jetzt eine Mehrheit bilden, aber es gibt doch viele. Also es gibt doch nicht diese eine Mehrheit. Diese eine Mehrheit wird ja zusammengeschustert über ganz viele verschiedene Themen hinweg. Manchmal passt man da gut zusammen, manchmal passt man schlecht zusammen. Und je fragmentierter das Parteiensystem wurde, desto schlechter passt man im Gesamtpaket zusammen. Und die Idee von diesen flexiblen Mehrheiten ist eben, das zumindest ein bisschen aufzulockern und einmal zu sagen, in bestimmten Themen wären bestimmte Parteien unüberwindbaren Dissens haben, das war damals der NATO-Austritt zwischen SPD und Linkspartei, aber es wäre doch grotesk zu sagen, in allen anderen Bereichen können wir deswegen nicht zusammenarbeiten, weil wir in einem einzelnen Thema nicht zusammenfinden. Und dieses Arrangement, sozusagen flexibel thematisch über Einigung zu verhandeln, ist auch intuitiver für Wählerinnen und Wähler viel nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen direkte Demokratie, nur mit repräsentativem Element. Wenn wir direkte Demokratie haben, dann stimmen wir ja auch über einzelne Sachfragen ab und dann bilden sich immer irgendwie neue Mehrheiten. Das ist auch ein bisschen mit Chaos verbunden, aber Dänemark, Neuseeland, Norwegen, Schweden, die zeigen uns, das sind ja keine instabilen Länder, die irgendwie völlig überschuldet sind und kein Wirtschaftswachstum haben. Die zeigen uns, wie das funktionieren kann und wie das vor allen Dingen in einem zersplitterten Parteiensystem viel besser funktioniert, als wenn ich dieses Koalitionskorsett noch durch so ein fragmentiertes Parteiensystem überstülpe.
Also um bei meinem
und wer führt?
Genau, wer führt?
Das Spannende ist, wer führt? Wir Deutschen glauben, die Regierung muss gleichbedeutend mit der Parlamentsmehrheit sein. Aber das stimmt nicht. In einer Demokratie müssen Mehrheiten gebildet werden. Und das geht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die Briten machen das mit dem Mehrheitswahlrecht, dass 30% Labour wählen, die kriegen aber 60% der Parlamentssitze. Die Schweizer machen das mit den Bundesräten, die dann den Mehrheitswillen des Parlaments implementieren, der häufig gar nicht ihr eigener ist. Also die lassen sich vom Parlament überstimmen und implementieren das sozusagen als Sachwalter des parlamentarischen Mehrheitswillens. Aber was ist denn schlimm dabei, wenn ich quasi den demokratischen Willen eines Parlaments implementiere? Also man kann dieses Regierung und parlamentarische Mehrheit sehr weit entkoppeln und man kann es auch vertraglich absichern und das bricht dann auch nicht zusammen. Also man müsste einfach nur mal über den Tellerrand gucken.
Heißt ganz praktisch, ich schreibe in meinen Ehevertrag rein, in den nächsten 4 Jahren darf ich 3-mal fremdgehen. Also große Koalition und die CDU darf 3-mal mit wem anderen gegen die SPD abstimmen und die SPD 3-mal gegen die CDU?
Das Bild hinkt so ein bisschen, weil am Ende des Tages, Sie sind ja als Ehepartner, gehen Sie ein anderes Treuegelübde ein als eine Partei. Als Partei sollten echt? Sie, also wir handhaben das zumindest so, das ist natürlich Ihnen freigestellt. Aber als Partei versprechen Sie ja eigentlich in erster Linie Ihren Wählerinnen und Wählern, dass Sie das Maximale für Sie rausholen. Und das können Sie in einem flexiblen Arrangement, je nachdem wie Sie positioniert sind, auch häufig besser. Also die SPD könnte derzeit viel besser zu bestimmten sozialpolitischen Positionen stehen und auch zu einigen migrationspolitischen Thesen, wenn sie sagt, da machen wir jetzt aktuell nicht mit, da verlieren wir wieder und halten unser Profil sozusagen klar unterscheidbar von den anderen Parteien. Aber ja, es ist politische Vielliebigkeit, aber eben zugunsten der Demokratie, weil sich immer unterschiedliche parlamentarische Mehrheiten durchsetzen können.
Aber nehmen wir doch dieses SPD-Beispiel und denken es weiter. Wenn ich jetzt SPD-Wähler wäre und dafür gesorgt oder mit dazu beigetragen hätte, dass diese Koalition so ist, wie sie ist, würde ich mich doch nicht kampflos ergeben und sagen, naja, dann schotte doch die Grenzen ab, Friedrich Merz, gemeinsam mit Alice Weidel. Und morgen sorgen wir dann wieder dafür, dass die Infrastruktur in Gang kommt. Sondern erwarte ich doch von meiner Partei, die diese Bundesregierung mitstellt und auch Minister da stellt, dass sie sich so sehr es nur irgend geht querlegt, um genau das zu verhindern, was Frau Weidel durch die Hintertür machen will. Was meiner Überzeugung ja widerspricht. Also ich erwarte doch von meiner Partei, dass sie dann Sand ins Getriebe streut und sagt, hier Freundchen, wir regieren hier zusammen.
Ja, das ist eine Erwartung, die sich herausgebildet hat, weil wir das über Jahrzehnte positionieren und weil vor allen Dingen auch die Linke natürlich die Brandmauer als das Mobilisierungsthema für sich nutzt, wie die Union damals die vermeintliche Linksfront, die SPD mit der PDS und Linkspartei gebildet hat.
Darf ich ganz kurz Sie unterbrechen und einen Autor zitieren mit Ihrer Genehmigung? Man schöner hätte man es wirklich nicht schreiben können. Also, ab 2014 begann sich die Geschichte und mit ihr die politische Linke bei der Union zu revanchieren. Rechts der von Angela Merkel weit in die Mitte verrückten Union entstand mit der Alternative für Deutschland AfD eine Partei, deren Wähler nun der Union zur Mehrheitsbildung fehlten. Zeitgleich mit der parlamentarischen Relevanz der AfD wurde die Brandmauer als Kooperationsverbot mit der AfD errichtet. Linke Parteien beschworen die Brandmauer besonders nachdrücklich als Schutzwall der Demokratie vor dem Faschismus, auch wenn gerade nur die Grunderwerbsteuer oder der Rundfunkbeitrag auf der parlamentarischen Tagesordnung stand. Diese Metamorphose der einstigen Rote-Socken-Kampagne zur Rechten des politischen Spektrums sollte die CDU künftig und bis heute auf Kompromisse mit linken Parteien zurückwerfen, obwohl viele ihrer Positionen mit der AfD mehrheitsfähig wären. Soweit waren wir schon. Aber jetzt, kein noch so pointensüchtiger Drehbuchautor hätte es gewagt, diese dramaturgisch viel zu perfekte Wendung in einen Politthriller reinzuschreiben. Also das ist der Sieg der Linken, indem sie die Erzählung der Warnung vor dem Faschismus eingeführt haben, um sich selbst zu vergewissern, immer in der Regierung zu bleiben?
Das klingt sehr zynisch und ich nehme auch wirklich den allermeisten aus dem linken Spektrum ab, dass es ihnen wirklich auch hier um eine Sorge um die Demokratie geht. Aber das sollte nicht den Blick darauf verstellen, dass es ein extrem starkes strategisches Interesse auch an der Brandmauer gibt. Die SPD boxt als 15%-Partei gerade weit über Gewicht, weil Mehrheiten eben nur mit der SPD gebildet werden können im Bundestag. Und dies wird ja durch die Brandmauer gewährleistet. Und es war wirklich spiegelbildlich, die Union boxte damals über Gewicht. Sie war zwar stärkste Partei, aber sie war eben weniger mehrheitsfähig als die SPD. Die SPD war eben mit links wie rechts mehrheitsfähig. Und sie konnte über Gewicht boxen, weil man eben diese linken Mehrheiten delegitimierte. Und ich muss auch darauf aufmerksam machen, zur Demokratie gehört eben auch, dass man akzeptiert, dass man in der Minderheit ist. Und dieses Koalitionskorsett ermöglicht dann eben aktuell auch Minderheitenparteien, teilweise Minderheiteninteressen durchzusetzen, was in flexiblen Mehrheiten nicht möglich wäre.
Da müssen wir vielleicht nochmal nachtragen, dass natürlich Sie der Autor dieser Zeilen waren, also für die, die es nicht gleich geschnallt haben.
Deswegen war ich so angetan.
Aber ich meine, ich hatte das ja anfangs auch schon gefragt und das ist die Frage, die hier die ganze Zeit quasi in Neonbuchstaben vor meinen Augen blinkt. Die AfD ist eine andere Partei. Also Sie haben es ja selber gerade gesagt, es ist nicht nur Pose von SPD oder Linken, Grünen und auch weiten Teilen der Union, die sagen, das ist eine Partei, die möchte die Demokratie beschädigen. Das kann ja sein, Sie sagen jetzt, da ist auch viel Alarmismus dabei und so, aber und es ist auch nützlich, ja, für eine geschwächte linke Volkspartei, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das so angucke, was die so reden und auch öffentlich reden, das ist ja jetzt kein Geheimnis, da würde ich sagen, das ist nicht ganz falsch, diese Annahme. Und um es weiterzuführen, wenn wir jetzt von der pragmatischen Regierungsarbeit oder so Parlamentsarbeit sprechen, dann kommt eben die AfD auch an die Daten des Verfassungsschutzes. Dann geht eben ein völkisch denkender Abgeordneter, fährt mit einer offiziellen Delegation nach Israel, ja, und vertritt dort ein deutsches Landesparlament oder den Bundestag. Das sind keine Kleinigkeiten, würde ich mal sagen.
Da gebe ich Ihnen auch völlig recht und ich würde das gerne auch so ein bisschen als salomonische Lösung verkaufen. Also einerseits entfällt die Brandmauer durch flexible Mehrheiten. Andererseits können aber diejenigen, die die AfD für demokratiefeindlich halten, sich ein bisschen entspannen, weil die sozusagen die größte und effektivste Brandmauer in der Demokratie ist dann die Mehrheitsfähigkeit und auch die Möglichkeit, dass bestimmte Parteien, die besonders radikal sind, eben nicht an der Regierung sind, weil das Interessante in den Ländern mit Minderheitsregierung, an der Minderheitsregierung, die werden dann häufig geführt durch die Parteien, die relativ mittig im politischen Spektrum liegen, die gar nicht unbedingt die stärkste Kraft sein müssen, sondern die einfach in der Lage sind, mit unterschiedlichen Parteien Mehrheiten zu bilden, die wiederum nicht in der Lage sind, gegen diese Minderheitsregierung Mehrheiten zu bilden. Also ganz konkret, wenn wir es mal runterbrechen auf Sachsen-Anhalt, die CDU sagt, nach der nächsten Wahl schauen wir, mit welchen Parteien wir bei welchen Themen unsere Interessen durchsetzen können. Dann hätte das den Effekt, dass die CDU die Minderheitsregierung stellen würde, dass aber eben nicht Ulrich Siegmund mit an die Regierung käme, sondern er darf mit der CDU für bestimmte Themen verhandeln und darf auch dafür stimmen. Aber er ist eben nicht Teil der Regierung. Und da können Sie jetzt sagen, na, warum soll er dann mitmachen? Er wird wahrscheinlich nicht mitmachen, aber ich würde sagen, dann hat er ein Problem mit ein paar pragmatischen rechtsnationalen Wählern, die nicht nur Altparteienbeschimpfung erwarten, sondern die sagen, wenn die CDU jetzt hier schon inhaltliche Angebote macht und ihr fundamental Opposition betreibt, dann seid ihr nicht mehr meine Partei.
Aber wenn Sie gerade sagen, also es müssen Mehrheiten gefunden werden. Ich habe vor unserem Gespräch heute nochmal bei wahlrecht.de nachgeschaut, eine Seite, die ich sehr empfehlen kann für alle, die einfach nur so ein bisschen Zahlensalat brauchen, ganz aktuell immer und einfach aufbereitet. Da ist es ja jetzt so, dass die AfD führt, ja, und wenn sich die CDU jetzt Mehrheiten suchen muss, Herr Schulze, ja, dann haben wir die FDP, also im Moment regiert ja die Union mit SPD und FDP. Die FDP liegt bei 2%, die SPD mit 8% kurz vor der Todeszone und dann sind noch die Grünen bei 3, BSW bei 6, die Linke, glaube ich, bei 10 oder 11, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber wenn die jetzt alle rausfallen, das haben wir ja auch unter anderem in Brandenburg erlebt, dann gibt es ja keine suchen mehr nach Mehrheiten. Dann gibt es keine Partner mehr. Die Zahl der Partner, mit denen man irgendetwas pragmatisch verhandeln kann, reduziert sich ja enorm.
Also wir stecken schon tief im Schlamassel, absolut. Und wenn es wirklich zu so einem Szenario kommt, wo es dann vier Fraktionen im Landtag gibt, dann wird
es uns doch noch schöner machen. Das habe ich mir ja aufgeschrieben. Mhm. AfD, CDU und Linke, also die SPD ja, auch noch weg.
Genau.
Jetzt bin ich gespannt.
Gute Nacht, Marie.
Dann würde ich sagen, man muss ja dann fairerweise die Szenarien in demselben Schlamassel vergleichen. Und ist da eine Koalitionsoption besser oder ist eine flexible Mehrheitsbildung besser? In einer flexiblen Mehrheitsbildung besteht immer die Möglichkeit, dass sich die mittige Partei irgendwie eher durchsetzt in einer einem Koalitionskorsett, wie ich es dann gerne etwas abschätzig sage, besteht die Möglichkeit vielmehr, dass sich auch Minderheiteninteressen durchsetzen. Da will ich gerne nur mal das Beispiel Betreuungsgeld aufzählen. Das haben damals 7,2% der Abgeordneten im Bundestag irgendwie gut gefunden, aber eben durch Koalitionsraison durchgestimmt.
Reden über die CSU-Forderung.
Über die CSU-Forderung war das damals. Also gegeben eine bestimmte Sitzverteilung und Präferenzverteilung im Parlament, würde ich immer noch sagen, sind die flexiblen Mehrheiten die bessere Lösung. Und vielleicht auch noch ein Punkt zu Ihrem Einwand, Frau Meyer. Sie haben auch völlig recht. Also wir haben dann vielleicht so eine 40% AfD im Parlament und eine 25% CDU. Und dann stellt sich die CDU hin und sagt, wir führen jetzt aber die Regierung. Das ist erstmal kontraintuitiv. Aber da muss man wirklich darauf hinweisen, es geht in der Demokratie nicht um die meisten Stimmen. Und auch wenn das irgendwie 49% der Stimmen sind, politische Gleichheit bedeutet, dass ich absolute Mehrheiten am Ende des Tages dann brauche oder im Parlament auch einfache Mehrheiten. Mhm. Und die AfD ist interessanterweise, egal wie stark sie ist, außer sie ist über die 50%, eben häufig nicht mehrheitsfähig, weil sie so radikal ist. Das sehen Sie ja auch daran, dass die AfD regelmäßig Stichwahlen verliert. Ja, sie kommt zwar häufig in die Stichwahl bei Landräten oder Oberbürgermeisterwahlen, aber dann, also es gibt ja, um es mal so ein bisschen plakativ zu machen, immer diesen Demospruch auf linken Demos, ganz, sagen wir jetzt mal, weil wir in Halle sind, ganz hallehaft, hasst die AfD. Das stimmt nicht. Es ist so, sehr, sehr viele hängen der AfD an und zwar auch sehr stark, aber alle anderen lehnen die AfD enorm stark ab. Und auch der Grünwähler, der linke Grünwähler, sagt am Ende des Tages, wenn ich mich entscheiden muss zwischen CDU und AfD, dann doch lieber CDU. Und das führt tatsächlich dazu, dass die CDU aktuell die mehrheitsfähige Partei ist und eben nicht die AfD. Und das hat auch nichts mit Hokuspokus und Manipulation zu tun, wenn man Wählerinnen und Wähler bittet, ihre Präferenzreihenfolge aufzuschreiben. Also welche Partei haben sie am liebsten, welche am zweitliebsten und das dann mal auszählt. Dann kommt regelmäßig eben nicht die AfD raus. Die kommt bei den Erstpräferenzen als die stärkste Partei raus. Aber wenn wir uns mal alles angucken, sammeln sich dann alle anderen Parteien und ihre Anhänger eben aktuell eher bei der CDU.
Dazu habe ich noch eine Frage. Ist es eigentlich möglich, Sie sind ja der Fachmann für sowas, ist es möglich, dass Sven Schulze einfach sitzen bleibt und seine Regierung fortführt?
Ja, ich glaube, das ist ja, also die Schlamassel, die Sie jetzt hier skizziert haben, die denkt man ja, über die denkt man ja sicherlich auch in Magdeburg nach. Es ist durchaus auch ein Szenario, dass eine geschäftsführende Regierung im Amt bleibt und man dann irgendwie auf bessere Tage hofft und dann es nochmal mit Neuwahlen versucht. Das ist nicht unrealistisch, aber ich würde sagen, man sollte eher konstruktiv mit dieser verfahrenen Lage umgehen und überlegen, wie man in diesem fragmentierten und hochpolarisierten Parteiensystem irgendwie versuchen kann, konstruktiv miteinander zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wie wir alle in dem Koalitionskorsett, wie Sie es nennen, gedanklich verhaftet sind. Und ich diskutierte gestern noch mit einem Kollegen, der hat immer nur gerufen, wie soll das denn sonst gehen, wie soll das denn sonst gehen? Haben Sie denn, oder was nährt denn, Sie haben ja für Ihr Buch auch mit einigen der Agierenden, der Akteure, mit Politikern gesprochen. Was nährt denn Ihre Hoffnung, dass bei denen rund um den Reichstag oder meinetwegen auch rund um den Landtag in Magdeburg oder Wiesbaden schon angekommen ist, dass es eben so wie bisher nicht mehr funktioniert? Weil das Gegenbeispiel wäre die Ampel, die ist krachend gescheitert, wo man über den Graben hätte regieren müssen.
Also da muss ich ehrlicherweise sagen, die Idee finde ich wenig überraschend ziemlich gut. Bei der Umsetzung bin ich, weil ich da auf bestimmtes Personal, politisches Personal angewiesen wäre, sehr skeptisch. Und das meine ich auch gar nicht abschätzig. Ich habe das große Privileg, am Schreibtisch über Politik nachzudenken. Und wenn Sie im Handgemenge im Alltag der Politik verhaftet sind, dann haben Sie leider kaum Zeit, sich mal über die Metaprinzipien einen Kopf zu zerbrechen, nachdem Sie eigentlich Politik machen. Und ich durfte da mit vielen, viel beschäftigten Abgeordneten auch Interviews führen und ich habe bei allen gemerkt, wie ihnen wirklich diese Idee des Koalitionskorsetts in Fleisch und Blut übergegangen ist und die das auch sozusagen nach der normativen Kraft des Faktischen verklärt haben und sich gar nicht vorstellen konnten, dass irgendwas anderes funktioniert. Das Paradoxe aus meiner Sicht ist, ich habe auch in Thüringen zu Zeiten der rot-rot-grünen Minderheitsregierung da Interviews geführt, dass man noch gar nicht mitbekommen hatte, dass das alte, nämlich das Koalitionskorsett, ja gar nicht mehr funktionierte. Also der Parlamentarismus scheitert ja gerade daran, dass sich Parteien zusammenraufen, die sich aber gar nicht mehr zusammenraufen können, wenn sie trotzdem überleben wollen. Und diese Fähigkeit zur Einsicht, dass das eigentlich überholt ist und dass das Überleben des Parlamentarismus vielleicht viel stärker verlangt, was Neues auszuprobieren, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und das ist so ein bisschen so eine hehre Hoffnung, dass man trotzdem nochmal in einen Moment kommt, der einem kurz bevor das vielleicht vollständig an die Wand fährt, vielleicht fährt es ja auch um Gottes Willen gar nicht an die Wand, dass man nochmal innehalten kann und nochmal was Neues ausprobieren kann. Weil um der nächste Ecke, letzter Satz dazu, an der nächsten Ecke wartet ja dann die absolute AfD-Mehrheit. Dann brauchen wir uns nicht mehr, zumindest in meinem Szenario, über wechselnde Mehrheiten unterhalten.
Ich finde das auch, also nicht falsch, ich will gar nicht falsch verstanden werden. Ich finde, ich habe wirklich sehr gerne, ich habe jetzt nicht alles kompletto gelesen, aber ich habe überall so durchgeblättert, habe natürlich vor allem Ihre These am Anfang gelesen und finde, dass man sozusagen mal so einen Schubs kriegt und sich fragt, was ist erlernt, ja, und wird quasi gar nicht in Frage gestellt und was ist woanders möglich, dass man das irgendwie mal sich also einfach mal innerlich durchdenkt, finde ich auch gut, ja, und tatsächlich finde ich auch die Ampel war ein Beispiel dafür, dass man sich auch kaputt machen kann gegenseitig, ja, wenn man irgendwie immer sein Profil wahren muss. Aber was mich, also dass meine Bedenken bleiben, muss ich sagen, auch in diesem Gespräch, weil die Protagonisten einfach welche sind, denen ich nichts Gutes zutraue, das muss man sagen. Aber was ich Sie auch noch fragen wollte, es gibt ja immer diese These, dass der Osten, nehmen wir jetzt mal Sachsen-Anhalt oder auch Mecklenburg-Vorpommern, wo ja auch Wahlen sind dieses Jahr, dass der sozusagen die Zeigepflanze für den Westen ist. Ich war jetzt vorletzte Woche in Baden-Württemberg, da hat die AfD sich verdoppelt seit der letzten Landtagswahl von 10 auf 20%. Ja, also auch, dass das ist eine beachtliche Größe in so einem reichen und grün regierten Land. Sehen Sie das Problem, was wir jetzt hier gerade für Magdeburg durchkaspern, sehen Sie das auch auf, weiß ich nicht, München mal zukommen oder Hannover?
Also da sind die tatsächlich...
Ist das aufhaltsam? Ja.
Ich glaube, da sind die tatsächlich viel weiter weg. Und das ist auch ein bisschen das Problem, denke ich, des Ostens, dass er dann irgendwie zu klein ist und in Anführungszeichen letztlich aus Sicht des Westens vielleicht zu unbedeutend, dass man seine Umgangsform mal ändert, weil das im Osten jetzt irgendwie adäquat wäre. Also in Baden-Württemberg, gehe ich davon aus, wird sich relativ passabel eine Mehrheitskoalition bilden können, ohne dass irgendwie dieses Parteiensystem massiv unter Druck gerät.
Aber in vier Jahren ist Wiederwahl.
Genau, und das Spannende ist, ne, man darf den Osten auch nicht unterschätzen. Also im Osten kann man nicht unbedingt Wahlen gewinnen, aber man kann Wahlen verlieren und man kann auch letztlich Prozesse in Gang setzen, die weitreichend sind. Also ja, Annegret Kramp-Karrenbauer ist über einen Landesverband gestürzt, nämlich den thüringischen, der etwas widerpostig dann doch diese Kemmerich-Wahl verteidigt hat, wo 1,9% der CDU-Mitglieder drin sitzen. Wer sagt uns denn, dass wenn diese CDU an diesem Dilemma zerbricht, wie sie nach der nächsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sich verhält, dass das nicht einfach Implikationen für die Gesamtpartei hat und dann sozusagen wie so ein Flächenbrand auch auf die westdeutschen Landesverbände übergreift. Von daher, diese Flexibilität bezieht sich auch darauf, dass man sozusagen den einzelnen Bundesländern, und da ist der Osten ja nun speziell, gerecht wird und auch als Gesamt-CDU vielleicht stärker sagt, naja, der Osten braucht andere Lösungen als der Westen nach den nächsten Landtagswahlen.
Jetzt sind Sie aber ganz schwer damit beschäftigt, mich richtig in die Depression zu ziehen. Also wir haben schon festgestellt, wir haben eine schöne Idee, aber irgendwie trauen wir den Agierenden nicht zu, sie umzusetzen, weil auch so ein bisschen sie eigentlich sich gar nicht vorstellen können, dass man mal was anders machen könnte. Das nennt man ja, glaube ich, reformunfähig. Dann ignorieren wir das, was hier im Osten passiert, wo die Hütte brennt, auf die Gefahr hin, dass wir quasi alles damit vor die Hunde geht, weil hier was losbricht, was dann am Ende ganz was einreißt. Also wir haben ein reformunfähiges Land, was sich nicht mehr irgendwie überhaupt vorstellen kann, dass es anders wird. da Sie ja immer wieder Neuseeland angesprochen haben, ein wunderschönes Land, die innerhalb von wenigen Jahren ihr politisches System genau in die Richtung geöffnet haben, wie Sie sich das vorstellen. Was ist denn bei denen so anders und was kriegen die denn gedanklich so gewuppt, dass sie sich auf einmal innerhalb von ein paar Jahren vorstellen können, ach Mensch, diese Koalitionsnummer, lassen wir doch mal bleiben.
Das ist das große Geheimnis, dem ich auch nach wie vor auf der Spur bin. Also das ganz kurz vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Das spannende Neuseeland hat ein höchst konfrontatives System mit britischen Mehrheitswahlsystemen gehabt. Dann sind diese, ist das...
Also Labour gegen National Labour Party. Gegen also National konservativ Party. Gegen Arbeiterpartei.
Dann hat man das deutsche Wahlsystem importiert und hatte auf einmal keine klaren Einparteien-Regierungsmehrheit.
Weil er nicht mehr zufrieden war mit seinen zwei Parteien.
Genau. Und mit diesem deutschen Wahlsystem kam dann auch Koalitionsgedöns. Und dann hat man gedacht, naja, wenn man das Wahlsystem importiert, importiert man halt auch Koalitionsgedöns. Aber sie stellen innerhalb von 6 Jahren fest, dieser Einigungszwang, der tut uns als Partei nicht gut. Also wir einigen uns in Themen, wo wir besser uns nicht einigen und vielleicht auch als demokratischer Verlierer im Parlament lieber unser Profil schonen. Und dann setzt da wirklich ein Innovationsgeist ein, der seinesgleichen sucht. Man erfindet Agree-to-Disagree-Klauseln und sagt, okay, wir regieren zwar zusammen, aber ich sage jetzt mal, im Bereich der Zuwanderungspolitik liegen wir so weit auseinander. Da sagen wir, Nicht-Einigung ist ein völliger Normalfall, aber wir bleiben nicht dabei stehen, sondern wir erlauben, dass sich innerhalb des Parlaments andere Mehrheiten bilden und wir machen das nicht zur Sollbruchstelle unserer Zusammenarbeit, sondern wir schauen am nächsten Tag, wo wir dann wieder zusammenpassen.
Also jeder darf mal gucken, ob er für seine Position eine Mehrheit zusammenbekommt.
Ja. Und daran ist ja auch kaum etwas zu kritisieren. Also ich halte das, diese klingt Idee cool, auch so einfach zu verkaufen. Was kann denn falsch an einer demokratischen Parlamentsmehrheit sein? Koalitionsmehrheiten sind oft viel problematischer, weil da eben auch über diese Kuhhandel Minderheiteninteressen durchgesetzt werden. Ich erwähnte das, das Betreuungsgeld der CSU, was innerhalb der Koalitionsdemokratie überhaupt zustimmungsfähig nur wurde und in einem von Koalitionszwang befreiten Parlament überhaupt nicht funktionieren würde. Ja, wie haben sie es hinbekommen? Ich glaube, was ich gelesen und auch mit Leuten gesprochen habe, sozusagen so ein Pragmatismus dieser Siedlerdemokratie auch. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir Deutschen sozusagen genetisch oder qua Staatsbürgerschaft natürlich auch nicht in der Lage sind, mal drüber nachzudenken, ob wir Politik auch mal anders ausprobieren, wenn sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir Politik haben, so fundamental geändert haben.
Jetzt komme ich mit dem Argument, was garantiert Anja im Reichstag hören würde. Anja, korrigiere mich gleich sofort. Naja, Neuseeland hat 6 Millionen Einwohner, liegt irgendwo am Ende der Welt. Wir haben 84 Millionen Einwohner, sind das Zentrum Europas, der Führer der Europäischen Union. Ohne uns geht eigentlich gar nichts. Und sobald wir hier irgendwie nur anfangen zu wanken, geht nicht nur der Kontinent unter, sondern eigentlich fast die ganze Welt.
Genau, das ist die Verklärung des Stabilitätsfetisch, dass da in Mehrheitskoalitionen, dass das sozusagen der heilige Gral ist. Ohne uns geht in Europa nichts. Nee, ohne uns oder mit uns geht es in Europa ganz enorm kompliziert. Es gibt ja dieses German Vote. Weil sich also sozusagen, dass man im Ministerrat und im Europäischen Rat immer mal unterschiedlich abstimmt und man ganz lange auf Deutschland wartet, bis sich Deutschland geeinigt hat. Und ein Grund dafür ist der Föderalismus und der andere Grund dafür ist, dass es Einigungszwang innerhalb von Koalitionen gibt, die sehr heterogen sind. Wenn man sich erlauben würde, in europapolitischen Fragen nach unterschiedlichen Mehrheiten zu suchen, dann ist Deutschland eben, das ist ja das Witzige, handlungsfähiger als in der Koalitionsdemokratie. Die Ampel, Frau Mayer hat das angesprochen, die Ampel ist auch daran zerbrochen, dass sie sich zu Einigung gezwungen hat in der Fiskalpolitik, was die FDP ihren Wählern niemals verkaufen konnte. In der Welt flexibler Mehrheiten hätte die FDP sagen können, es ist völlig unverantwortlich, was ihr hier macht, macht das ohne uns. Morgen gucken wir, was wir mit euch für unsere Wähler wieder machen können. Im Buch verkläre ich das ja auch so ein bisschen oder spitze das zu, auch als Diagnose.
Sie beschreiben es auch als immer so Kapitelprozess, ne? Aber so ist es ja nicht. Es wird ja nichts vergessen und nichts vergeben innerhalb einer Wahlperiode.
Also ganz genau.
Das ist ja nicht so, dass man sagt, na gut, heute macht ihr es anders, morgen sehen wir mal. Nein, es ist immer ein Payback, ja.
In der Tat, und die Mehrheitskoalition ist totgeritten, wenn wir ehrlich sind. Ja? Also 2017 platzt Jamaika. Angela Merkel hat vorher gesagt, wir sollten auf keinen Fall Minderheitsregierung machen, wir brauchen ja stabile Mehrheiten. Und in einem Moment, wo die einzig denkbare stabile Mehrheit zerplatzt ist, bevor sie sich überhaupt bilden konnte, weil die SPD wollte sich in der Opposition erneuern, beschwört man die Mehrheitskoalition als heiligen Gral. Und danach ist staatspolitische Verantwortung, dass sich die SPD in die nächste GroKo fügt, die sie auch fast kaputt macht, anstatt mal drüber nachzudenken, okay, vielleicht versuchen wir das Ganze mal anders aufzusetzen.
Aber jetzt wäre es einfach, Witze über Christian Lindner zu machen. Wenn wir das mal sehr ernst nehmen, für was er da steht, zu sagen, es gibt keine Verschuldung und wir sorgen dafür, dass ein Staat, der immer mehr Steuern einnimmt, ganz automatisch durch Inflation, aber nie mit seinem Geld auskommt, endlich mal dahin kommt, dass mindestens pari pari ist oder einfach mal Überschüsse erwirtschaftet werden. Also Verschuldung machen wir nicht mit. Da geht es ja um eine ganz essentielle Vorstellung von Politik, also wie man das macht. Also ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, wenn jemand meinen heiligen Gral antastet, dass ich sage, ach Gott, mach mal und nächste Woche tun wir wieder so, als wäre nichts, wenn ich das exekutieren muss. Eben genau das Gegenteil. Also weil das hieß ja, Christian Lindner müsste die 500 Milliarden Investitionsprogramm, die er unter gar keinen Umständen wollte, trotzdem exekutieren als Finanzminister. Das kann man doch von jemand verlangen.
Na, zunächst mal kann man sagen, dann muss er sich halt, so ganz salopp gesagt, dann muss er sich halt eine parlamentarische Mehrheit dafür besorgen. Und wenn er die nicht hat, dann ist es auch legitim und auch möglich, als Finanzminister zu sagen, das ist nicht meine Politik, aber ich exekutiere den parlamentarischen Mehrheitswillen. Ich gebe zu, das irritiert, aber die Schweiz praktiziert das ein Stück weit, dass man eben trennt zwischen dem Parteipolitiker, den man dann ist, und dem Sachwalter. Und dem Durchführer sozusagen des Mehrheitswillens. Aber das ist möglich, das muss man dann vor seinen Wählerinnen und Wählern rechtfertigen. Aber was man dafür bekommt, ist einmal Konstruktivität. Also wir nutzen alle möglichen Mehrheiten und nicht nur die sich innerhalb eines Koalitionskorsetts bilden. Und wir halten unsere Parteien auch unterscheidbarer. Ja, also als FDP oder auch als SPD verliere ich dann halt, oder auch als Union, jede Partei verliert dann mal häufiger im Parlament und kann aber dann in den Themen, in denen es wichtig ist, wirklich ohne Kompromisse zu ihren eigenen Positionen stehen bleiben. Das letzte Satz dazu, das wäre auch jetzt in dieser Welt, wenn man das mal überträgt, ne? Also die SPD, oder Frank Richter, der in Anführungszeichen Pegida-Versteher, ehemaliger Chef der Landeszentrale für politische Bildung, der ist aus der SPD aus. SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen, der ist aus der SPD ausgetreten, jetzt weil sie dem Kompromiss in der Migrationspolitik, der Verschärfung des Familiennachzugs zugestimmt hat. Das kann er mit seinem christlichen Menschenbild nicht vereinbaren. Viele in der SPD können das auch nicht. Die SPD hätte sagen können, diese Position können wir nicht mittragen. Wir verlieren aber im Parlament gegen eine demokratische Mehrheit. Und jetzt kann man natürlich die Debatte anfangen, inwieweit das demokratisch ist, dies zu verabschieden. Aber ich halte es sehr schwierig, da alles als antidemokratisch zu erklären. Und könnte man sagen, wir haben verloren im Parlament. Und wenn ihr für unsere Position seid, dann müsst ihr uns beim nächsten Mal eben wieder elektoral stärker machen. Jetzt hat sie das in einem Kompromiss mit der Union abgestimmt, hat darüber einige Wähler und einige Mitglieder verloren und hat dafür eben auch einen Preis gezahlt.
Ich wollte noch mal kurz zu Christian Lindner zurück. Die Pointe an dieser Geschichte ist ja, dass die Ampel inklusive Christian Lindner, aber vor allem Olaf Scholz und Robert Habeck sich ja von Merz jagen lassen mussten mit genau diesem Argument. Ja? Also wir haben so viel Steuereinnahmen, da müssen wir klarkommen. Und was passiert am Ende? Holt er sich die 500 Milliarden Sondervermögen? Das nur mal nebenbei. Aber eine Frage habe ich noch. Sie haben gerade die Schweiz erwähnt. Wenn Sie über flexible Mehrheitspolitik sprechen, sieht das auch partizipative Elemente vor? Also wie sieht es damit aus? Also in der Schweiz wird ja ununterbrochen abgestimmt über dieses und jenes.
Mhm. Also dieser Vorschlag ist schon erstmal eine Reform des repräsentativen Elements der Demokratie. Aber ich hoffe, dass das auch so ein paar positive Spillover-Effekte sozusagen hätte, weil wir uns ja dann nicht mehr so ständig als hermetisch abgeschlossene Teams begegnen. Einmal hinter der Brandmauer, einmal vor der Brandmauer, einmal Regierung gegen Opposition. Sondern wir viel stärker auch dann themenspezifisch in unterschiedlichen Konstellationen miteinander streiten. Also dass sich einmal Lagerbildungen auflockern. Und das sollte auch nicht sozusagen der einzige Ansatz sein, unsere Demokratie zu modernisieren. Also ich bin da großer Fan auch von dosierten und guten Einsatz von Bürgerräten, wie das zum Beispiel Steffen Mau vorschlägt. Also wir müssen uns ja nicht darauf beschränken, dass wir jetzt nur flexible Mehrheiten einführen. Natürlich kann das auch flankiert werden durch stärker partizipative Elemente.
Und die Stärke Ihres Buches liegt ja darin, dass Sie diese Utopie, aus heutiger Sicht Utopie, dass wir uns von den Koalitionen verabschieden zu wechselnden Mehrheiten, untermauern, indem sie Ideen einbringen, wie das Ganze denn ganz praktisch ablaufen könnte. Wer das nachlesen will, kann das ab der nächsten Woche tun. Ihr Werk heißt Ohne Koalitionskorsett und Brandmauern, erscheint dann im Campus Verlag. Herzlichen Dank an Christian Stecker, Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt.
Danke Ihnen.
Und ich möchte mich auch bedanken, es war sehr interessant. Ganz toll.
Hat mich gefreut, vielen Dank.
Und natürlich an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Und auch für dich, Anja, zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert an und mit ihm das Leid der Menschen, für die seit dem 24. Februar 2022 nichts mehr ist, wie es einmal war. Und genau in diesen Tagen jährt sich eben der Beginn der Invasion zum vierten Mal. Im Podcast Was tun, Herr General, setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen, bespricht mit ihm die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Dabei geht es aber eben nicht nur um aktuelle Ereignisse, sondern vor allem auch um Einordnung. Das Besondere, Zusammenhänge werden verständlich erklärt, auch für Hörerinnen und Hörer ohne militärisches Vorwissen, und das sind ja die meisten. Außerdem greifen die beiden regelmäßig Fragen aus dem Publikum auf. Wenn ihr also fundierte Informationen und nicht nur irgendwelches Gerede zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit haben wollt, dann hört doch mal rein in Was tun, Herr General. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek, überall dort, wo es Podcasts gibt, und den Link packen wir auch nochmal in die Shownotes. Das war es von uns. Den nächsten Wahlkreis Ost in etwas mehr als 14 Tagen in der ARD Audiothek. Und zwar am Tag nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und dann wollen wir mal gucken, wie stark denn die AfD da tatsächlich durchs Ziel gegangen ist und ob und welche Auswirkungen das auf die Wahlen bei uns im Osten im Herbst haben könnte. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.